Breitband Topic.
Technologien verändern uns, sagt die Cyborg-Anthropologin Amber Case. Allerdings hält sie diesen auf Bildschirme starrenden und herumtippenden Homo sapiens nicht unbedingt für eine menschlichere Variante seiner selbst.
Die Technologien, die wir nutzen, die seien häufig viel zu invasiv, meint sie. Und sie plädiert daher für eine Entwicklung hin in Richtung Calm Technologies, also zu zurückhaltender Technik. Auf der IFA, wo sie unter diesem Titel einen Vortrag gehalten hat, habe ich sie getroffen. Und meine erste Frage war dann auch, was sie denn denkt, ob Technologien uns beherrschen oder umgekehrt.
I think it's all up to humans. Some technology will conquer us and some technology will help us.
Ich denke, das liegt in jedem Fall an den Menschen. Einige Technologien werden uns beherrschen und einige werden uns helfen. Das hängt jeweils von der gesellschaftlichen Klasse ab, zu der man gehört. Davon, was für Technologien man kauft, welche man zu Hause hat, welche man bei der Arbeit benutzt. Manchmal werden falsche Entscheidungen getroffen. Man stellt fest, dass einem etwas als lebenserleichternd beworben wurde, sich in diesem Sinne aber als gar nicht gut erweist. Es hält einen eher auf, macht das Leben schwerer und verlangsamt die Arbeit von Firmen. Es ist also sehr wichtig, darauf zu achten, was für eine Technologie man übernimmt. Für Firmen, die Technologien herstellen, ist es oft ratsam, einem Produkt eher weniger als mehr Funktionen zu geben. Die Leute müssen wirklich verstehen können, wofür sie etwas optimieren. Wir müssen Technologien verwenden, die unsere Menschlichkeit ausweiten, anstatt sie zu verringern.
Könnten Sie uns ein paar Beispiele nennen für Technologien, die uns beherrschen und die uns helfen, in Verbindung zu treten?
Sure. An automated phone tree is something that conquers us because.
Wenn man zum Beispiel durch das automatisierte System eines Telefonanbieters geschickt wird, bleibt man oft hängen und drückt dann immer wieder die Null-Taste, um mit einem Mitarbeiter verbunden zu werden. Und dann dauert es sehr lange, bis man tatsächlich mit einem Mitarbeiter sprechen kann, weil es Geld kostet, einen echten Menschen arbeiten zu lassen. Dann steckt man in dieser Form einer Dystopie, in der man mit einem Menschen sprechen möchte, der einem hilft, aus diesem automatisierten System zu entkommen, aber man hängt dann erstmal 45 Minuten in der Warteschleife, bis man seinen Flug umbuchen oder sein Auto aus dem Parkhaus holen kann. Es gibt diese Systeme, die vollautomatisch funktionieren sollen, die aber brüchig werden, weil das, was bei der Automatisierung im Vordergrund stehen sollte, der Kundenservice ist. Wenn das richtig läuft, dann funktioniert die automatische Ebene neben der menschlichen und hilft den Kunden tatsächlich. Es wird immer Situationen geben, die man nicht vorhersagen kann, und für diese muss jemand ansprechbar sein, der einen durch das System dirigiert.
Sie würden also nicht sagen, dass diese Geräte uns zu neuen Menschen machen.
I think the kind of Homo connectus.
Wenn wir uns den Homo connectus vorstellen, eine Situation, in der alles miteinander verbunden ist. Shannon Renan geht zum Beispiel von dem Prinzip aus, dass alles miteinander verbunden sein möchte, dass Verbindung gleichbedeutend mit Möglichkeiten ist. Wenn wir verbunden sind, sind wir sicherer, können mehr machen. Dazu kommt aber noch der Aspekt, dass Vernetzung auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, was Privatsphäre und Sicherheit betrifft. Wir müssen also aufpassen, wem oder was wir Verbindungen mit uns gestatten und womit wir uns vernetzen. Ja, vielleicht haben wir jetzt immer die Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren. Und vielleicht ist das unsere neue Typisierung, die des Homo connectus, dass wir absolut vernetzt sind, nicht nur mit unserer lokalen Gemeinschaft, sondern potenziell mit der ganzen Welt.
Was macht das denn aus uns?
I think it just turns us into.
Ich denke, das macht uns zu Menschen, die sich außerhalb von sich selber entwickeln. Wir haben jetzt unser eigenes Ökosystem. Wir haben entschieden, dass wir nicht Teil der Natur sind. Das ist natürlich vollkommen absurd, weil wir durchaus Teil der Natur sind und Auswirkungen auf die Natur haben. Unsere Chance besteht jetzt eigentlich darin, Systeme zu entwickeln, die mit der Natur arbeiten, die uns helfen, mehr nachhaltige Ressourcen zu haben. Wenn wir das nicht tun, wird das Verhältnis der menschlichen Ansprüche und der Ressourcen so komplex und teuer werden, dass wir zu einem Stillstand dieser Komplexität kommen werden. Wir müssen die Dinge vereinfachen und jetzt dafür sorgen, dass sie erneuerbar sind, damit wir mehr Platz haben. Wir füllen gewissermaßen unsere Festplatte als menschliche Art immer weiter an und sollten dabei sehr vorsichtig sein. Vielleicht liegt das Schicksal unserer Art und ihrer Erhaltung ja in unseren eigenen Händen. Wir müssen das im Kopf behalten und wirklich versuchen, bessere Systeme zu erschaffen. Die meisten von uns leben in von Menschen geschaffenen Umgebungen mit Klimaanlage. Sogar die Natur, die wir konsumieren, ist perfektionierte Natur. Wir leben nicht in einem Naturstaat, in dem jeder zu jedem Zeitpunkt getötet werden könnte. Davon sind wir inzwischen weit entfernt. Die Frage ist nun, wie wir das Vergnügen, in solchen ausgehöhlten, individualisierten Räumen zu leben, steigern können. Wie bringen wir einander dazu, mehr rauszukommen, mehr Rituale und mehr Gemeinschaft wahrzunehmen? Das sind die Dinge, um die wir uns Sorgen machen sollten. Keine physische Gewalt, sondern eine Form von psychischer Gewalt. Unsere Ängste, unsere Depressionen, unser Gefühl für Bedeutung, all das müssen wir uns genauer ansehen, nicht einfach nur über die sozialen Netzwerke. Das, was dort geboten wird, ist nur eine Art Junkfood, das uns davon abhält, uns mit diesen existenziellen Fragen auseinanderzusetzen. Diese Fragen sind überall und wir müssen uns mit ihnen befassen.
Glauben Sie, dass die Technologien, so wie sie heute designt und konzipiert sind, dass wir mit ihnen dann weniger voneinander, also als Menschen voneinander erwarten können?
Ich glaube, dass Menschen prinzipiell durchaus großes Interesse daran haben, etwas für andere zu tun. Aber gleichzeitig ist es sehr unbequem, etwas für andere Menschen zu machen, da wir doch alle sehr getrennt voneinander sind. Deshalb tragen wir alle Schuldgefühle mit uns rum. So wie die Technologien jetzt beschaffen sind, handelt es sich um eine Art von Einheitsgrößentechnologie. Wie viele Wahlmöglichkeiten haben wir denn? Wir haben WhatsApp, Facebook, Reddit, Twitter und ein paar andere Quellen. Früher hatten wir viel mehr Quellen. Früher hat man im Netz mehr erschaffen als konsumiert. Jetzt ist es andersrum. Das ist ein Riesenthema, weil es im Internet so viel zu konsumieren gibt. Da gerät aus dem Fokus, wie lange es dauert, etwas zu erschaffen. Wir vergessen, dass es vollkommen in Ordnung ist, etwas als Amateur zu machen. Man muss nicht berühmt sein, etwas serienmäßig produzieren oder anderen verkaufen oder online stellen. Man kann zum Beispiel einfach ein privates Tagebuch führen, das niemand anderes zu Gesicht bekommt, was sehr befreiend sein kann. Einfach so zu reden, wie man möchte, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, dass das Gesagte permanent an der eigenen Online-Identität hängen bleibt. Online können wir zum Beispiel unseren Namen nicht mehr ändern. Online unseren Namen zu ändern und auf verschiedenen Oberflächen eine andere Person zu sein, fühlt sich unglaublich befreiend an. Aber wenn man die vielen jungen Leute nimmt, die mit diversen Online-Persönlichkeiten aufwachsen, wird alles, was sie unter diesen anderen Namen verzapfen, doch immer wieder auf ihre eine Online-Identität zurückgeführt. Als ich zum ersten Mal online ging, leitete ich ein Forum. In diesem Forum hatte ich 5 verschiedene Identitäten und interagierte mit allen möglichen Leuten, aber keiner wusste, wer der jeweils andere war. Man kannte die Namen nicht. Das war deutlich weniger gefährlich und die beteiligten Personen konnten nicht so leicht geschädigt werden, weil wir diese verschiedenen Schichten von Privatsphäre und Anonymität hatten.
Sie haben ja in Ihrer Rede Technologien erwähnt, die so kompliziert sind, dass man sich quasi selbst schulen muss, um überhaupt damit umgehen zu können. Das muss ja einen Einfluss haben auf Menschen, die mit diesen Technologien groß werden. Lässt es sie zu Robotern werden?
Ja, a lot of times if when you go home to your smart home and you have to.
Oft legt man, wenn man nach Hause kommt, in sein Smart Home und eine Reihe von Knöpfen drücken muss, um bestimmte Dinge zu erledigen, als Mensch eine Pause ein. Und in diesen Momenten ist man mehr ein Roboter. Man sollte keinen Systemadministrator benötigen, um in seiner Wohnung leben zu können. Man sollte einfach so mit der Technik, mit seinem Zuhause oder mit sich selbst umgehen können. Das Problem liegt darin, dass wir vieles kaufen, weil es so cool wirkt. Wenn wir es dann haben, ist es aber nicht mehr so schön. Das ganze Einrichten der Technologie ist zu langwierig und schwierig. Und wenn sie versagt, ist das gleich richtig schlimm. In meinem Vortrag erwähne ich das Beispiel von PetNet, einer automatisierten Füttermaschine für Katzen und Hunde, die aber ans Internet gekoppelt war. Auch wenn man also einen korrekten Zeitplan zur Fütterung eingestellt hatte, funktionierte der nicht, wenn die Internetverbindung nicht bestand, die in der Tat deshalb fehlschlug, weil die Server von PetNet versagten. So bekamen all diese Katzen und Hunde nichts zu essen. Es wäre besser gewesen, wenn diese automatische Füttermaschine für den Fall eines Serverversagens einen lokalen Zugang gehabt hätte, an dem die Fütterung ohne Internetverbindung hätte eingestellt werden können. Aber den gab es nicht, weil die Leute das Ganze nicht zu Ende gedacht hatten. Das betrifft auch viele andere Technologien. Man muss alles bis ins Detail durchdenken. Es müssen bestimmte Standards gewährleistet sein. Was passiert, wenn eine Verbindung zusammenbricht, wenn das System versagt? Ein Fahrstuhl, der ausfällt, wird zu einer Treppe. Wir brauchen mehr Technologien dieser Art.
Let's make more technology like that.
Apropos Smart House, wir leben ja längst in einem System unendlich vieler miteinander verbundener Objekte. Was meinen Sie, sind wir eigentlich noch in der Lage, diese ganze Komplexität zu durchschauen und am Ende dann auch noch zu managen?
I think that the problem is that we keep thinking that we should have more and more technology in our homes and our houses.
Das Problem besteht darin, dass wir glauben, unser Zuhause immer stärker durchtechnisieren zu müssen. Aber das macht uns nicht wirklich glücklicher. All das Zeug hat schon was, aber vieles davon endet irgendwo in einer Kiste. Ich möchte auf keinen Fall so ein Smart Home von jemandem erben. Dann braucht man alle Passwörter. Ich habe mich mal von jemandem getrennt, mit dem ich ein gemeinsames Smart Home hatte. Und das war ein absoluter Albtraum. Ich habe ihm dann einfach die gesamte Smart-Technologie gegeben und gesagt, da, nimm. Dann mussten wir noch alle anderen Dinge aufteilen, aber man kann eben keinen Account aufteilen und die Daten unter zwei Menschen aufteilen. Man kann nur sagen, willst du den WLAN-Zugang, willst du die Glühbirnen? Nur einer kann den Smart-Router bekommen. Das war schon lächerlich. Können Sie sich vorstellen, bei einer normalen Trennung Glühbirnen aufzuteilen? Aber wir mussten das machen. Es ist ein bisschen merkwürdig. Viele dieser Firmen bestehen ja nicht länger als 7 Jahre. Das Problem dabei ist, dass viele dieser aufregenden Trends auftauchen und wir merken gar nicht, dass diese Technologien ihre ganz eigenen Schwierigkeiten mit sich bringen. Weil es neu ist, finden wir es faszinierend. Aber eigentlich hätte ich lieber etwas Altes, das auch verlässlich funktioniert.
So, we think it's really fascinating. I would rather have something that's really old that guaranteed works.
Die Cyborg-Anthropologin Amber Case war das, offenbar nicht ganz so begeistert vom Segen eines Smart Homes. Dabei waren auch auf dieser internationalen Funkausstellung vernetzte Haushaltsgeräte das Ding der Stunde. Seit 1924 gibt es jetzt die internationale Funkausstellung. In letzter Zeit wurde sie etwas belächelt, weil auf der weltgrößten Technikmesse auch vernetzte Küchenherde und Kühlschränke gezeigt wurden.
Allerdings lässt sich hier mittlerweile ganz gut ablesen, wohin wir als total vernetzte Gesellschaft driften. Nach Smartphone und Smartwatch ist jetzt definitiv die Wohnung dran. Endlich, könnte man fast sagen. Aber was bedeutet das für uns, wenn selbst Fritteusen, Betten und Jalousien im Netz hängen? Matthias Finger hat sich auf der IFA, auf der Internationalen Funkausstellung, für uns nochmal umgeschaut.
Auf der IFA hier widmet sich die ganze Halle 6 nur der Vernetzung des Haushaltes. In der einen Hälfte der Halle präsentieren große Firmen smarte Fernseher und Stereoanlagen auf riesigen Ausstellungsflächen. Und dann gibt es hier drüben aber nochmal so einen Bereich, in dem sich Startups vorstellen. Die gute alte Heizung beispielsweise hängt jetzt auch im Netz.
Das ist also das Geofencing, wie wir es zu Neudeutsch nennen, ist die Anwesenheitserkennung. Und das ist also das, die Kernfunktionalität, die automatisch dafür sorgt, dass die Heizung nicht läuft, wenn niemand zu Hause ist.
Wie merkt das System, dass ich nicht mehr da bin?
Das geht über die Smartphone-App und die läuft im Hintergrund ganz stromsparend und erkennt im Grunde die Entfernung der Bewohner zum Haushalt.
Im smarten Home wird unser Verhalten ständig protokolliert. Informationen liefern Bewegungsmelder, verkabelte Geräte und in Lautsprechern integrierte Sprachassistenten.
Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß.
Ihre Mikrofone sind ständig in Hab-8-Stellung und schneiden immer mit, wenn der Sprachassistent gerufen wird. In den Staaten sollen die Tonaufnahmen sogar in Gerichtsverfahren benutzt werden, gegen die eigenen Besitzer. Wenn Mama unerwartet zu Besuch kommt, lassen sich intelligente Türschlösser mit Handy-Apps aus der Ferne öffnen. Oder per Fingerabdruck, wenn wir direkt davor stehen. Kann ich also auch rausfinden, wenn meine Frau später nach Hause kommt als vereinbart?
Ja, also das natürlich, müssen Sie natürlich mit Ihrer Frau besprechen, ob das okay ist. Aber grundsätzlich kann man sehen, wer wann gekommen ist und gegangen ist, ja.
Hunderte verkabelte Geräte können in einem gut ausgestatteten Smart Home herumfunken und täglich ein 1,5 GB Daten produzieren. Wenn diese von anonymen Konzernen verarbeitet werden, ist das den meisten noch egal.
Wohingegen, wenn diese Informationen an meine Partnerin, an meine Eltern, an meine Kinder und so weiter gingen, hätte das gleich eine ganz andere Dimension. Und was wir in unseren Forschungen feststellen können, ist, dass Menschen eigentlich immer ziemlich bedacht darauf sind, eben, wir nennen das so, diese horizontale Privatheitsebene zu regulieren, also gegen Gleichgestellte, gegen andere Menschen, weil das bisweilen einiges relevanter ist als jetzt diese vertikale Ebene gegenüber Institutionen.
Meint Psychologe Tobias Dienlin von der Uni Hohenheim. Es erwischt uns kalt. Aus meinen Daten werden unsere Daten. Trennen lassen sich die babylonischen Informationsberge nicht mehr. Wir können das hier auf der IFA auch sehr schön sehen. Unsere Wohnungen werden nicht durch die oft verlachten intelligenten Waschmaschinen smart gemacht. In gefühlt unsicheren Zeiten verhilft eigentlich das Thema Sicherheit dem Smart Home zum Durchbruch. Ganz viele Anbieter beschäftigen sich hier mit der Überwachung der eigenen vier Wände. Kameras sind für viele der Einstieg ins smarte Home. Von unterwegs lässt sich so bequem herausfinden, was zu Hause los ist.
Und da musste ich beispielsweise meiner Frau versprechen, dass ich nicht ohne sie vorher zu informieren mal eben mich auf die IP-Kamera aufschalte und gucke.
Was macht die denn da, wo man nicht zuschauen darf?
Sie macht eigentlich nichts, wo man nicht zuschauen darf.
Vermuten wir.
Vermuten wir, nur es ist halt trotzdem möglicherweise ein unangenehmes Gefühl einfach.
Ungeniert popeln, heimlich Pralinen futtern, stundenlang Serien schauen. Für Überwachte ist das nicht mehr so einfach. Dabei sind eigene Geheimnisse wichtig. Stattdessen kommt es im selbstgewählten Datengefängnis zu einer Normierung des eigenen Verhaltens, erklärt Cyberpsychologin Katharina Katzer.
Ich stehe natürlich dadurch auch unter einem immensen Anpassungsdruck, weil ich muss ja auch dem entsprechen, was vielleicht andere von mir verlangen. Ich möchte vielleicht ja auch nicht unbedingt das Allerschlechteste von mir jetzt herausdringt. Also das ist natürlich auch sehr anstrengend und das macht auch krank.
Wie lange duschen wir und wie oft gehen wir aufs Klo? Mit etwas Geschick lässt sich das auslesen. Das vernetzte Haus weckt viele Begehrlichkeiten. Als Bewohner müssen wir die digitalen Regeln fürs eigene Heim erst noch aushandeln, um unsere Beziehungen nicht zu ruinieren. Die Vorteile eines Smart Homes für die Partnerschaft liegen auf der IFA auch auf der Hand. Zumindest können Streitereien um lästige Haushaltspflichten einfach wegfallen, beispielsweise Lebensmittel einkaufen. Das machen die intelligenten Kühlschränke hier mittlerweile alleine. Oder Staubsaugen. Auf der IFA werden jedes Jahr bessere Saugroboter vorgestellt.
Die Geräte schmeißen auch keine Vasen um, weil sie Lasernavigation nutzen. Eigentlich verkaufen wir Zeit, denn niemand saugt gern. Wir wollen, dass die Leute Spaß am Leben haben, ohne diese ganze Hausarbeit.
In vielen Haushalten werden Saugroboter sogar zu neuen Familienmitgliedern. Die Nutzer bauen emotionale Bindungen zu den Geräten auf, geben ihnen Namen und behandeln sie wie Hund oder Katze. Aufs Familienklima kann sich das nur positiv auswirken.
Ich glaube, das wäre auch für uns eine Lösung, so ein Saugroboter zu Hause. Matthias Finger war auf jeden Fall für Breitband auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung in Berlin, unterwegs. Und er hat sich angeschaut, wie sich diese zunehmende Vernetzung auf unser Beziehungsleben auswirkt. Ich habe schon gesagt, ich denke, so ein Saugroboter, wenn er den Hund auch ersetzt, dann hätten wir gleich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hätten den Hund ersetzt und jemanden, der saugt. Ich finde das gar nicht schlecht, zumindest in diesem Bereich.
Aber wenn ihr keinen Hund mehr habt, braucht ihr auch keinen Saugroboter, oder? Naja, weil es nicht mehr so hart und sowas. Ich finde es ja spannend, dass so viele Leute in meiner, also so in meinem Bekanntenkreis, so einen Saugroboter haben. Also das scheint mir wirklich dieser Einstieg zu sein. Aber die anderen Dinge, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich würde wirklich auch ungern so überwacht werden, was ich zu Hause alles mache.
Nee, das finde ich auch ein bisschen fies. Allerdings muss ich dann auch wieder gleich sagen, ich habe kleine Kinder und man stellt sich dann auch vor, naja, ja, man kriegt vielleicht nicht immer einen Babysitter, der aufpassen kann. Vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit, zumindest mal um die Ecke zu gehen, mal abends was trinken zu gehen, um die Ecke, um zu wissen, zu Hause ist alles in Ordnung. Also so kann man, glaube ich, einsteigen.
Aber ich finde, das ist, also ich will jetzt nicht wieder anfangen, früher war ja alles besser, aber das ist doch dieses alte Ding. Die Kinder werden immer behüteter, wachsen immer behüteter auf, aber man überwacht sie doch. Also man macht eigentlich mit den Kindern das, was man selber auch nicht erleben möchte. Man möchte nicht vom Staat überwacht werden, man möchte auch nicht von irgendwelchen großen Firmen überwacht werden, wie oft man aufs Klo geht. Oder fallen einem ja noch ganz andere Dinge ein, aber mit seinen Kindern macht man das dann?
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Sicherheit, das sagte Matthias ja auch in dem Beitrag, dass das tatsächlich wahrscheinlich der gute Einstieg ist oder der erste Einstieg ist, um in dieses Thema Smart House reinzukommen und sich dafür zu interessieren.
Sicherheit ist natürlich dieses Totschlagargument. Ne?
Ja, also so ein Haus wie in diesem Film von Jacques Tati, Mon Oncle, wo dann alles irgendwie sich selbstständig bewegt und irgendwas macht und man gar nicht mehr klarkommt. In so einem Haus will ja niemand leben eigentlich. Ja?
Du hast das ja vorhin nochmal gezeigt, so ein Film von 1958. Ich finde das ganz interessant. Das Smart Home wird uns ja schon seit Jahrzehnten so als das nächste kommende Ding verkauft. Aber es scheint jetzt erst so richtig so weit zu sein, dass sich das wirklich so in die Praxis umsetzen lässt.
Ja, es ist auch interessant, dass man seit 60 Jahren darüber schon Witze macht.
Allerdings, ja. Und ja, der Filmausschnitt vorhin war auf jeden Fall witzig, kann man auf jeden Fall sagen.